So, liebe Kinder, jetzt gibt es für euch eine Kindergeschichte und ihr könnt schon nach vorne kommen. Und es gibt heute was ganz Besonderes für euch. So, ihr könnt euch so hinsetzen, dass ihr auf die Leinwand schauen könnt. Ja, am besten vielleicht nach da. Leon, du kannst dich da hinsetzen, dass wir alle die Bilder sehen können, die jetzt hier erscheinen werden. So, könnt ihr gut sehen? Wer kann schon lesen? Was steht da? Der Regenbogen, sehr gut. Wer hat von euch schon mal Regenbogen gesehen? Ja? Ist es schön? Gefällt es euch? Ja? Sehr gut. Lukas, du auch. Klasse. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von einem Regenbogen oder von den Farben, aus denen Regenbogen besteht. Und ihr könnt auf das Bild schauen und das euch gut vorstellen. Okay? Vor langer Zeit begannen die Farben dieser Welt zu streiten. Jeder behauptete von sich, sie sei die Beste. Habt ihr so eine Lieblingsfarbe? Hat jeder von euch eine Lieblingsfarbe? Ebi, welche Lieblingsfarbe hast du? Ebi?
Lila.
Lila? Sam? Rot. Rot. Sehr gut. Laura und du?
Violett.
Violett? Lukas, hast du auch eine Lieblingsfarbe?
Blau. Sogar mehr.
Du hast mehrere?
Rosa.
Aha.
Regenbogen.
Okay. Drei Stück hast du, klasse, also drei Lieblingsfarben, sehr gut. Also ich denke, jeder von euch hat eine Lieblingsfarbe und die Farben fingen an, miteinander zu streiten. Und Grün sagte, natürlich bin ich die Wichtigste. Hat jemand von euch Grün als Lieblingsfarbe? Grün ist meine Lieblingsfarbe. Ich bin das Symbol für Leben und Hoffnung. Ich wurde auserwählt für alle Pflanzen, für das Gras, die Bäume und die Blätter. Ohne mich würde alles sterben. Schaut euch nur in der Landschaft um und werdet erkennen, dass ich recht habe. Blau unterbrach. Du denkst nur an die Erde, aber betrachte doch den Himmel und das Meer. Es ist das Wasser, das die Basis für alles Leben darstellt und aus den Tiefen des Meeres in die Wolken steigt. Der Himmel gibt in seiner Herrlichkeit Raum für Frieden. Ohne Frieden werdet ihr sehr viel ärmer. Da erhob sich Purpur zu ihrer vollen Größe und sprach, ich bin die Farbe der Macht. Fürsten, Könige, Häuptlinge und Bischöfe haben meine Farbe gewählt, weil ich das Symbol für Autorität und Weisheit bin. Niemand zweifelt an mir, man hört zu und gehorcht. Hat jemand von euch schon so einen Sonnenuntergang gesehen?
Nee.
Noch nicht? Doch, sehr schön. Ich mag auch ganz, ganz besonders Sonnenuntergänge. Ja, das sind ganz, ganz tolle Farben. Und diese Farbe war ganz stolz auf sich. So, Gelb lachte in sich hinein. Ihr seid alle so ernst, ich bringe Lachen, Fröhlichkeit und Wärme in die Welt. Die Sonne ist gelb, der Mond ist gelb, die Sterne sind gelb und eine Sonnenblume bringt die Welt zum Lächeln. Ohne mich gäbe es keine Freude. Als nächstes begann Orange ihr Lob zu singen. Ich bin die Farbe der Gesundheit und der Erneuerung. Ich mag rar sein, aber kostbar, denn ich diene den Bedürfnissen menschlichen Lebens. Ich überbringe die wichtigsten Vitamine. Denk nur an all die Früchte dieser Welt. Kennt ihr Früchte in der Farbe Orange? Welche Früchte kennt ihr in der Farbe Orange?
Orange
zum Beispiel? Lukas?
Kaki.
Kaki, ganz genau. Evi?
Mandarine,
ja, und es gibt ganz, ganz viele Früchte in der Farbe Orange. Ich bin nicht ständig da und überall, aber wenn ich den Himmel zum Sonnenauf- und Sonnenuntergang einfärbe, ist meine Schönheit so eindrucksvoll, dass niemand einen Gedanken an euch verschwenden wird. Schließlich sprach Indigo, das ist so eine ganz tiefe, tiefblaue Farbe, viel leiser als all die anderen, aber bestimmt. Denkt an mich. Ich bin die Farbe der Stille. Ihr nehmt mich kaum wahr, aber ohne mich würdet ihr alle oberflächlich sein. Ich repräsentiere Gedanken, Ideen und Betrachtungen auf Zwischentöne. Ihr braucht mich für das Gleichgewicht und den Kontrast im Leben, für den Glauben, die stillen Momente und den inneren Frieden. Rot konnte sich nicht mehr zurückhalten und rief, ich bin der Herrscher über alles. Ich bin das Blut und das Leben. Ich bin die Farbe der Gefahr und der Tapferkeit. Ich bin das Feuer, aber ich bin auch die Farbe der Leidenschaft und der Liebe, der Rose und der Mondblume. Ohne mich wäre die Erde so trist wie der Mond. Und so fuhren die Farben fort zu prahlen, jeder von ihren eigenen Erhabenheiten überzeugt. Ihr Streit wurde immer lauter. Plötzlich war da ein heller Blitz und grollender Donner. Regen prasselte schonungslos auf sie nieder. Die Farben drückten sich voller Furcht aneinander, um sich zu schützen. Der Regen wandte sich nun an die still gewordenen Farben und sah dabei jede einzelne an. Ihr dummen Farben, streitet untereinander und versucht, den anderen zu übertrumpfen. Wisst ihr nicht, dass jeder von euch für einen ganz bestimmten Zweck geschaffen wurde? Jede Farbe ist einzigartig auf dieser Welt und etwas ganz Besonderes. Reicht euch die Hände und kommt zu mir. Sie taten, wie ihnen geboten wurde. Sie kamen zusammen und reichten sich die Hände. Der Regen fuhr fort. Von nun an, wenn es regnet, erstreckt sich jeder von euch in einem Bogen über den Himmel, um daran zu erinnern, dass ihr alle in Frieden miteinander leben könnt. Der Regenbogen ist ein Zeichen der Hoffnung und der Versöhnung. Freundschaft ist wie ein Regenbogen. Rot wie ein Apfel und süß bis ins Innerste. Orange wie eine brennende Flamme, die niemals verlöscht. Gelb wie die Sonne, die deinen Tag erhält. Grün wie eine Pflanze, die nicht aufhört zu wachsen. Blau wie das Wasser, das so rein ist. Purpur wie eine Blume, die erblüht. Und Indigo wie die Träume, die dein Herz erfüllen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen aus dieser Geschichte, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und dass es wichtig ist, versuchen, aus jedem Menschen einen Freund zu machen. Ihn nicht runterzumachen und sagen, du bist blöd, du bist schlechter als ich, ich bin hier was Besonderes, sondern zu versuchen, jedem ein Freund zu werden. Weil jeder Mensch und jeder von euch ist ganz besonders einzigartig. Das war die Geschichte. Und jedes Mal, wenn ihr Regenbogen seht, denkt an diese Geschichte. Jetzt wollen wir zusammen beten. Möchte jemand von euch beten? Okay, dann bete ich. Lass uns die Augen schließen, die Hände falten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du so viele Farben geschaffen hast und dass wir im Regenbogen auch sehen können, wie toll die Farben miteinander spielen können, miteinander uns Freude machen können. Auch wir sind in deinen Augen was ganz Besonderes, so ganz bunt, ganz unterschiedlich, aber jeder auf seine eigene Art und Weise besonders und wertvoll. Und wir bitten dich, Vater, hilf uns, in jedem Menschen etwas Besonderes zu sehen. Amen. So, jetzt könnt ihr auf eure Plätze gehen und wenn ihr Lust habt, ihr könnt einen Regenbogen malen oder vielleicht etwas Farbiges auf dem Blatt. Okay? Ihr Lieben, wir wollen heute die Predigtreihe über 28 Glaubenspunkte fortsetzen und heute ist Thema Dreieinigkeit dran. Ist kein einfaches Thema und ich habe mir auch ein bisschen Kopf zerbrochen, um das euch so rüberzubringen, dass ihr nicht ermüdet werdet von vielen Bibeltexten, die darüber sprechen, sondern etwas mitnehmen könnt. Ich möchte mit einem Spruch beginnen. Das heißt, e pluribus unum. Keiner von euch kann wahrscheinlich damit was anfangen. Das ist lateinisch und das ist der Wappenspruch der Vereinigten Staaten. E pluribus unum. Und dieser Spruch bedeutet so viel wie einer aus vielen oder aus der Vielfalt die Einheit. Die Verwendung dieses Spruches bezog sich ursprünglich auf die einzelnen Bundesstaaten, die zusammen die Vereinigten Staaten bildeten. Heute wird er oft auch auf die verschiedenen Völker und Ethnien bezogen, aus denen das Volk der Amerikaner entstanden ist. Man findet ihn, jetzt bitte ich um das Bild, man findet diesen Spruch, e pluribus unum, zum Beispiel auf jeder amerikanischen Münze. Auf jeder Münze gibt es diesen Spruch, das steht hier, das ist jetzt nicht gut zu sehen, e pluribus unum, auf jeder amerikanischen Münze und auch auf einem 1-Dollar-Schein. Oder dieser Spruch steht auch, da kann man es viel besser sehen, e pluribus unum, steht auf dem Siegel der Vereinigten Staaten. Doch wenn ich das lese und versuche, den Gedanken zu verstehen, frage ich mich, inwieweit dieser Spruch der Realität entspricht. Ob die Realität auch so ist, Einheit in der Vielfalt, ob die Menschen auf dem amerikanischen Kontinent wirklich so friedlich miteinander leben. Seit frühesten Tagen der griechischen Philosophie verfolgt die Philosophie die Frage nach Einheit und Vielfalt. Thales war einer der ersten griechischen Philosophen oder Philosophen der antiken Griechenland. Er suchte fieberhaft die Antwort auf die Frage, welches ist das Grundelement dessen, was wir auf der Erde sehen, Tierwelt, Pflanzenwelt und so weiter. Was ist das Grundelement alles, was auf dieser Erde besteht? Er meinte, dieses Element müsse Wasser sein. Doch seine Schüler erweiterten die zugrunde liegenden Elemente auf vier Elemente. Und wir kennen heute diese vier Elemente. Das sind Erde, Luft, Wasser und Feuer. Das ist so die Ausgangsbasis der Philosophen. Und seit damals besteht die Suche der Philosophen darin, Einheit in der Vielfalt zu finden. Interessanterweise, dass in dem Wort Universität Unitas als Einheit und Diversitas Vielfalt. Ja, auch in dem Wort Universität steht dieser Gedanke Einheit in der Vielfalt. Und früher hat man versucht, durch die Disziplinen oder durch die Studiengänge die wissenschaftlichen Zweige irgendwie miteinander zu verbinden. Und interessanterweise war früher, noch vor einigen hunderten Jahren, Theologie als Königin der Disziplinen an vielen Universitäten. Und irgendwann, also man weiß auch von vielen berühmten Menschen, die oft zwei Studiengänge gemacht haben, zum Beispiel Jura oder Recht und Theologie, Medizin und Theologie. Also Theologie zu studieren war früher so gang und gäbe oder war etwas Selbstverständliches. Und irgendwann hat man Gott oder Theologiestudium aus Universitäten verbannt und damit hat man mehr oder weniger die Einheit übers Bord geworfen. Und heute stellen wir fest, das Wissen wird immer weiter zerstückelt und zerlegt und es entstehen immer mehr Spezialisierungen. Die Vielfalt haben wir in Fülle, auch in Universitäten, aber die Einheit ist heutzutage Mangelware geworden. Die atheistisch geprägte Evolutionstheorie hat Mühe zu erklären, wie die existierende Vielfalt, die wir auf der Erde vorfinden, aus der Einheit der Ursuppe entstehen konnten. Das ist schwierig zu erklären. Auch Islam, Hinduismus oder Buddhismus können keine befriedigende Antwort auf diese Frage geben. Allein aus meiner Sicht, und das ist meine Überzeugung, allein der christliche Glaube ist in der Lage, sich diese Frage zu stellen. Die Einheit und Vielfalt finden sich in der Dreifaltigkeit, in der Dreieinigkeit. In der Dreifaltigkeit vor der Erschaffung des Menschen existierten Persönlichkeit, Liebe und Kommunikation in der Göttlichkeit. Und diese drei lebenswichtigen Realitäten gehören unabdingbar zum menschlichen Miteinander. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem eigentlichen Thema angekommen, Dreieinigkeit. Und ich werde die Begriffe Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder Trinität abwechselnd gebrauchen. Das meint alles das Gleiche. Wenn ihr nicht an alle Begriffe gewohnt seid, dann möchte ich das einfach sagen, das ist alles Synonyme. Interessanterweise gibt es kaum eine andere Lehre im christlichen Glauben, die mehr Angriffe und Kritik ertragen musste, als die Lehre von der Dreieinigkeit. Und so, selbst bei Christen sorgt diese Doktrin für Verwirrung, für Missverständnisse. Und es gibt verschiedene Modelle, die versuchen irgendwie das zu verstehen. Was heißt das, dass Gott eine ist und doch in dieser Gottheit drei Personen ist? Und es gibt verschiedene Modelle. Manche Modelle widersprechen sich im Kern. Manche versuchen zu erklären, dass es nur Gott von der Ewigkeit gibt, Gott den Vater. Jesus wurde irgendwann geschaffen und der Geist ist so ein nebulöses Wesen oder kein Wesen, das irgendwie Gott, den Vater und den Sohn verbindet. Also es gibt ganz viele Modelle. Ich möchte heute mit euch drei Schritte gehen, um versuchen, dieses Thema zu erörtern, zu verstehen. Und zwar, der erste Schritt wollen wir die biblische Grundlage für Dreieinigkeit anschauen. Im zweiten Schritt wollen wir versuchen zu analysieren, ob diese Dreieinigkeit überhaupt logisch ist, ob dafür irgendwelche Logik ist. Und als drittes, hat diese Lehre oder die Dreieinigkeit für meinen Glauben, für meinen Alltag eine Realität und Bedeutung? Oder ist es nur alles eine Theorie und ob ich daran glaube oder nicht glaube, ist zweitrangig. Genau, diese drei Schritte wollen wir heute zusammen gehen. Ich möchte, der erste Schritt ist die biblische Grundlage für die Dreieinigkeit. Und ich möchte euch einladen, mit mir das erste Buch der Bibel, das erste Kapitel und die ersten Verse in dem ersten Kapitel aufschlagen und die ersten zwei Verse lesen. Und da heißt es: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Interessant ist, wenn wir den ersten Vers anschauen und die hebräische Grammatik hilft uns hier ein Stück weit zu verstehen, was hier genau gesagt wird. Am Anfang schuf und dieses Wort schaffen steht in der Singularform. Ja? Das heißt nicht schufen, als ob es mehrere Personen waren, sondern schuf steht Singularform. Aber Gott, ja, Gott schuf, steht in Pluralform. Und in der hebräischen Sprache werden mehrere Wörter für das Wort Gott, was wir in unseren Übersetzungen haben, gebraucht. Manchmal ist es El, also Gott in Singularform oder Eloach. Und manchmal ist es Elohim, sogar sehr oft ist es Elohim, wird auch mit Gott übersetzt, aber in der hebräischen Grammatik ist es eine Pluralform. Das heißt, als ob da mehrere Personen am Wirken sind. Und das ist sehr interessant, dass am Anfang schuf Singular Gott Plural Himmel und Erde. Und allein dieser erste Vers in der Bibel sagt schon etwas über diese Idee oder über dieses System, über dieses Konzept der Dreieinigkeit etwas aus. Das heißt, das sind, als ob das eine wäre, aber das sind mehrere, die am Wirken sind. Und der Vers und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Es gibt auch da verschiedene Ansätze. Ist es ein Geist Gottes, also Geist, der von Gott irgendwie ausgeht? Oder ist es der Heilige Geist? Wie ist es zu verstehen? Meine Überzeugung ist, dass es der Heilige Geist ist, denn wenn wir auch hier in die Grammatik, die hebräische Grammatik anschauen, sehen wir, wenn es Geist Gottes wäre, also Geist des Vaters, dann würde dort wahrscheinlich stehen der Geist von El, von einem Gott. Aber da steht es, das ist der Geist aus der Gottheit, also Elohim steht da auch. Das ist auch ein sehr interessanter Hinweis darauf, das ist eine Persönlichkeit aus dieser Gottheit, aus dem dreifaltigen Gott am Wirken ist. Vielleicht hilft uns folgender Vergleich, das ein bisschen zu verstehen. Wenn ich sage, meine Familie, Familie ist Singularform, meine Familie war in diesem Sommer im Urlaub in Spanien, ja, dann wisst ihr sofort, auch wenn ich das Wort Familie in Singularform gebrauche, wisst ihr sofort, es sind mindestens zwei Personen gemeint, oder? Meistens, wenn man von Familie spricht, meistens sind auch die Kinder da eingeschlossen. Also man meint auch die Kinder. Genauso ist hier, im hebräischen Sprache wird das Wort Elohim gebraucht, ja, für einen Gott, aber man versteht dahinter mehrere Personen in dieser Gottheit. Interessant ist auch in diesem Zusammenhang der 26. Vers in dem ersten Kapitel. Und da heißt es, und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist. So, wenn ich alleine bin und etwas machen möchte, dann werde ich nicht sagen, lasset uns oder lasst uns etwas machen. Dann werde ich zu mir sagen, ich werde einfach wahrscheinlich mit meinen Gedanken spielen, auch wenn es laut ist. Alexei, was willst du jetzt machen? Ja, ich werde wahrscheinlich das und das machen. Ja? Wenn ich jetzt jemanden in mein Schaffen, in mein Tun einbeziehen möchte, dann sage ich zum Beispiel, Irina, lass uns mal Fahrrad fahren oder lass uns mal spazieren gehen, lass uns mal ein Haus bauen. Ja? Dann sage ich, lass uns mal. Wenn ich sage, lasset uns etwas machen, dann meine ich auch oder mein Gott mehr als nur eine Person. Also es können nicht zwei gewesen sein, etwa Gott Vater und Gott der Sohn, sondern müssten mehr sein. Ja? Müssten mehr sein als zwei Personen. Und das ist auch ein Hinweis. Und wir Menschen sind nach dem Bilde nicht eines von diesen drei geschaffen, sondern nach dem Bilde aller drei. Und so hilft uns die hebräische Grammatik ein Stück weit schon im ersten Kapitel der Bibel mehrere Hinweise darauf zu finden, zu verstehen, dass Dreieinigkeit in sich mehrere Personen einschließt und doch spricht die Bibel von einem Gott, der im Himmel ist. Und doch bleibt der christliche Glaube ein monotheistischer Glaube. Nicht? Und er steht im Gegensatz zu vielen heidnischen Religionen, die es damals gab oder die es heute gibt. Buddhismus zum Beispiel mit Millionen von Göttern oder damals heidnische Religionen. Es heißt im Römer 3,30 zum Beispiel, dass es nur einen Gott gibt, der im Himmel ist. Und dieser eine Gott existiert und in diesem einem Gott, in dieser Gottheit existieren drei Individuen. Und das gemeinsam besteht darin, dass sie ihre Vielfalt in der Einheit ausleben. Und das ist der spannende Gedanke, wie gesagt, auch die Suche der Philosophen, wie finden wir Vielfalt in der Einheit oder Einheit in der Vielfalt. Und Jesus hat es selber so ausgedrückt, er sagte, ich und der Vater sind eins. Ja, wie ist das zu verstehen? Ich und der Vater sind doch zwei Personen. Wie kann er sagen, ich und der Vater sind eins? Eine weitere wichtige Bibelstelle, die für uns die Grundlage für dieses Komplex liefert, ist der Auftrag von Jesus, seine Nachfolger auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen. Nicht nur auf den Namen des Vaters und des Sohnes, sondern auf diese drei Namen. Und interessanterweise, sowohl bei der Taufe von Jesus als auch bei der Taufe von seinen Nachfolgern ist die ganze Gottheit in drei Personen anwesend. Ja, als Jesus getauft wurde, kam der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn und die Menschen hörten die Stimme Gottes. Also auch da war die Gottheit komplett miteinander verbunden, in ihrer Vielfalt und doch eins. Auch Apostel Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 7, sagt unmissverständlich, denn drei sind es, die das Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort, was mit dem Jesus Christus gemeint ist, und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Also sowohl das Alte Testament als auch das Neue Testament wollen diesen Gedanken der Menschen nahebringen, dass Gott allein der einzige Gott ist, aber in dieser Gottheit drei Personen vorhanden sind. Lass es uns mal im zweiten Schritt versuchen, die Logik der Dreifaltigkeit anzuschauen. Rein mathematisch ist es nicht logisch. Also 1 ist nicht gleich 3, ja, oder 1 ist nicht gleich 2. Mathematisch ist es unlogisch. Aber wenn wir einige Beispiele anschauen, und ich möchte hier an dieser Stelle wieder mal zum Regenbogen greifen, die Kindergeschichte sprach auch vom Regenbogen. Sebastian, wenn jetzt das Bild kommt, genau. Im Regenbogen sieht man immer die gleichen Farben und immer in der gleichen Reihenfolge. Das ist klar, das habt ihr alle schon gesehen. Auch wenn nicht jeder Regenbogen so ganz klar die scharfe Trennung zwischen den Farben liefert, aber man kann es erkennen und physikalisch auch nachweisen. Und das beginnt mit Rot, geht über Orange, Gelb, Grün, Blau und endet bei Violett. Das hat mit der Lichtbrechung zu tun. Das weiße Sonnenlicht, interessante wohl bemerkt, das weiße Sonnenlicht enthält alle Farben. Und erst wenn es auf den Tropfen, auf den Regentropfen trifft, wird das Licht gebrochen und dann entsteht diese Palette an Farben, die wir sehen können. Interessant ist, ich kann mich an Physikunterricht erinnern, das ich in der Schule hatte, und da haben wir das Experiment gemacht. Wir haben eine Scheibe genommen, auf dieser Scheibe waren alle 7 Farben des Regenbogens eingezeichnet, gleichmäßig verteilt. Und dann haben wir versucht, diese Scheibe ganz schnell zu drehen, so durch einen Mechanismus, dass sie sich ganz schnell drehte. Und bei der gewissen Geschwindigkeit oder ab gewissen Geschwindigkeit sieht man keine Farben mehr, man sieht nur weißes Blatt, weiße Scheibe vor sich. Ja? Und das ist sehr spannend zu sehen, dass es eigentlich weißes Licht ist, aber unter bestimmten Bedingungen sieht man mehrere Farben. Genauso gibt es einen Gott, aber in dieser Gottheit gibt es eine Gottheit, Dreifaltigkeit, aber in dieser Gottheit erscheinen uns, begegnen uns durch das Wort Gottes, auch in unserem persönlichen Leben, drei Personen. Sebastian, kannst du erstmal das Bild wegmachen? Danke. C.S. Lewis, ein bedeutender christlicher Apologet, sagte über die Dreieinigkeiten interessante Sachen. Er sagte, dass sie entweder die lächerlichste Lehre, die die Jünger nach dem Tod Jesu erfunden haben, ist, oder ist sie die bedeutendste Lehre im christlichen Glauben. Und er hat erkannt, dass diese Lehre eine wichtige Bedeutung und eine wichtige Wirklichkeit für uns gläubigen Menschen hat. Und er hat folgende Analogie gebracht. Er sagte, bekanntlich kann man sich im Raum nach drei Richtungen bewegen. Also entweder, oder genau, drei Richtungen. Entweder links, rechts, ja, ich bewege mich jetzt links, rechts, rückwärts oder vorwärts, oder dann nach unten und nach oben. Und jede Bewegung, die ich beschreibe, beschreibe ich in diesen drei Richtungen oder zwei Richtungen oder drei Richtungen miteinander verbunden. Ja, mehr gibt es nicht. Er sagt, mit Hilfe einer einzigen Dimension lässt sich nur eine Linie zeichnen. Ja, ich kann in einer Dimension nur eine Linie zeichnen. Mit zwei Dimensionen kann man schon eine geometrische Form, sagen wir mal ein Viereck. Also wenn ich vier Linien zeichne, ja, dann habe ich ein Viereck. So, in einer nächsten Dimension, in einer Dreidimension, kann ich schon eine Form, eine Figur, einen Körper bauen. Ja? Wenn ich zum Beispiel sechs solche Vierecke nehme und aneinander so lege, dann habe ich einen Kub. Ein Würfel, danke schön, ein Würfel ist ein richtiges Wort. Dann habe ich einen Würfel. Und dieser Würfel besteht aus sechs Vierecken oder aus 12 Linien. Ja? Und er sagt Folgendes. Wenn man also zu einer realeren und komplizierteren Ebene fortschreitet, lässt man die Erscheinungen, die man auf der einfacheren Ebene fand, keineswegs hinter sich, aber sie verbinden sich auf eine Weise zu neuen Formen, von denen man auf der niedrigeren Ebene noch keine Ahnung hatte. So bekommen wir eine sinnvolle, wenn auch unvollständige Vorstellung davon, sagt Lewis, wie der Persönlichkeitsbegriff, wenn er unsere Endlichkeit überschreitet, eine Vielschichtigkeit enthalten und doch eine bedeutsame Einfachheit beibehalten kann. Bisschen schwierig ausgedrückt, wer macht, aber das ist in der Logik für die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit ein gutes Analog. Noch ein Beispiel aus der Natur und jetzt möchte ich wieder ein Bild zeigen. Noch ein Beispiel aus der Natur. Alle Lebewesen stellen komplexe Systeme dar. Und jedes Lebewesen besteht aus Zellen. Sei wir oder Tiere oder Pflanzen, wir bestehen aus Zellen. Jede Zelle ist sehr komplex und bildet in sich abgeschlossenes System. Innerhalb dieser Zelle oder innerhalb dieser Einheit erkennt man viele einzelne Teile. Ich will sie jetzt nicht benennen, aber jede Zelle ist in sich sehr kompliziert. Da gibt es viele, viele Bausteine, die eine Zelle ausmacht. Und in diesem System können diese Teile eine Funktion haben. Aber wenn man sie aneinander legt, haben sie überhaupt keine Funktion. Kein einziges Teil in der Zelle, außerhalb der Zelle, hat irgendeine Funktion, die funktioniert nicht. Oder die funktioniert zwar, aber die ist nicht lebendig und die kann nichts bewirken. Das ist noch ein Bild oder noch ein Versuch, zu verstehen, was die Gottheit Dreifaltigkeit mit sich bringt oder in sich hat. Deswegen heißt es, dass der Glaube der Juden damals oder der christliche Glaube ist ein monotheistischer Glaube, da ist ein Gott. Aber in diesem System Gott, System in Anführungszeichen, in diesem System Gott existieren drei Individuen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und möchte ich gleich nächstes Bild zeigen, was uns vielleicht, das ist nur ein Bild natürlich, aber es ist vielleicht ein Versuch, wenn wir uns so vorstellen, das ist Gott. Ja? Und in diesem System Gott ist Heiliger Geist, Vater und Sohn. Und der Geist, der Heilige Geist ist nicht der Vater. Das ist nicht eine Person, die in verschiedenen Formen erscheint, mal als Person oder mal im Körper, als Jesus Christus auf der Erde war, mal als so ein Geist, der nicht anfassbar ist oder so. Die sind nicht, das ist nicht das Gleiche. Und doch ist jeder von ihnen Gott. Wie gesagt, solche Beschreibungen, solche Modelle hinken natürlich, aber es ist vielleicht ein Versuch, das zu beschreiben oder wiederzugeben, was die Dreifaltigkeit, Dreieinigkeit mit sich und auf sich hat. So, jetzt brauchen wir keine Bilder mehr. Jetzt frage ich mich, wenn dieser Glaube, wenn diese Lehre biblisch begründet ist, wenn sie logisch ist, welche Relevanz, welche Bedeutung hat sie für meinen Glauben? Und jetzt wird spannend. Ja, jetzt ist so die Übertragung, was bedeutet das für mich, was bedeutet das für dich? Wenn du daran nicht glaubst oder wenn du diese Lehre ablehnst, was heißt es dann? Ja, oder inwieweit müssen wir uns damit beschäftigen und versuchen, das zu verstehen? Die Dreifaltigkeit ist die Vorlage für die Liebe und Kommunikation zwischen uns und unseren Mitmenschen. Ich habe schon am Anfang erwähnt, dass in dieser Dreieinigkeit Kommunikation, Liebe und Gemeinschaft ganz, ganz wichtig und existenziell sind. Das heißt, dass die wunderbare Vielfalt, die in der Dreifaltigkeit beinhaltet ist, und doch im geistlichen Sinne hat es eine Einheit. In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass die Gleichheit eine gefährliche Bedrohung für die Vielfalt und damit Einheit ist. Ja, Vielfalt oder Einheit ist auf keinen Fall die Gleichheit. Die Vielfalt wird durch die Gleichheit erniedrigt und die Einheit wird zerstört. Denn in dem Moment, wo ich meine Individualität, meine Persönlichkeit aufgebe, höre ich auf, als Individuum, als wertvolles Geschöpf Gottes zu existieren. Also ist es ganz wichtig, in der Einheit auch vielfältig zu bleiben, dass jeder von uns ein Individuum, eine Persönlichkeit bleibt, mit eigenen Wünschen, mit eigenen Geschmacken, mit eigenen Prägungen, mit eigener Erziehung, mit eigener Kultur. Das heißt nicht, dass alles richtig ist, aber erstmal ist ganz wichtig zuzulassen, dass Gott auf keinen Fall Gleichheit möchte, sondern Vielfalt. Es ist wie in einer Familie. Ich komme wieder mal zur Familie. Die größte Herausforderung in einer Familie oder in der Erziehung ist, das Individuum des Kindes anzunehmen, so wie es ist, und zu lieben. Das gilt übrigens auch für Ehepartner. Ich weiß nicht, wer von euch noch an die ersten Jahre der Ehe erinnern kann. Dann wisst ihr, wie schnell dann die negativen Seiten, die Schwächen des Partners auffallen und wie versucht man durch Biegen und Brechen diese negativen Seiten irgendwie zu verändern, irgendwas dran rumzuschmuggeln, damit der Partner sich ändert, damit er besser wird. Ja? Immer gute Motive. Ich möchte doch, dass du besser wirst. Ja? Und wir versuchen, den Partner uns anzupassen. Und bei Kindern ist es gang und gäbe, das weiß ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, und ich sage nicht, dass ich alles richtig mache in der Erziehung, aber für mich, das habe ich erkannt, die größte Herausforderung und das größte Ziel in der Erziehung ist, mein Kind als Individuum anzunehmen und zu leben, so wie es ist. Und dann haben wir in der Familie Vielfalt in der Einheit. Wenn ich versuche, was sehr oft passiert in Familien, das Kind nach meinen Vorstellungen zu verbiegen, so zu pressen, dass es mir passt, dass es mir bequem ist, meinem Lebensstil oder meinen Vorstellungen, dann ist es keine Vielfalt mehr, dann ist es eine Gleichheit und damit aber keine Einheit. Und damit zerstöre ich die Idee der Dreifaltigkeit, diese Vielfalt in der Einheit schon in der Familie, in dieser kleinsten sozialen Zelle, die Gott geschaffen hat. Und er hat Mann und Frau geschaffen, hat gesagt, ihr seid eins, aber er hat gesagt, dabei bleibt es nicht, mehret euch. Ja? Eure Familie, eure Zelle muss wachsen. Und in dieser Zelle entsteht die Vielfalt durch jeden Einzelnen. Und je mehr dazu kommen, umso mehr Vielfalt ist da. Aber Gott wünscht sich, dass da auch Einheit entsteht. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich genoss in Russland zum Teil, sage ich jetzt mal, auch durch das System, autoritären Erziehungsstil. Wahrscheinlich könnt ihr damit alle was anfangen, autoritärer Erziehungsstil. Und in diesem Erziehungsstil geht es darum, den Willen des Kindes zu brechen und meinen eigenen Willen dem Kind aufzuzwingen. Das heißt, wenn es um irgendwelche Regeln geht, frage ich nicht das Kind danach, ob du auch an der Entstehung der Regeln teilnehmen möchtest, sondern ich schreibe meine Regeln vor und das Kind muss sich diesen Regeln anpassen. Das ist eine autoritäre, man spricht auch von Diktatur in Familie und so weiter und das kann niemals der Wille Gottes sein. Das ist Diktatur, das ist Manipulation und dieser Gedanke, diese Idee von Dreifaltigkeit wird schon in Familien oft zerstört. Und die Kinder wachsen auf, ohne eigenen Willen zu haben und dann geht es im Leben oft darum, eigenen Kämpfe auszutragen, dass ich mein Recht anderen beweise, Denn ich habe es nicht gelernt im Leben, schon als Kind, anderen mit seinem Recht oder mit seiner Vorstellung, mit seinen Geschmäcken stehen zu lassen, weil es gibt nur einen Weg, eine Linie, ja, an die sich jeder anpassen muss. Und die Kinder werden so erzogen in der Familie oder ihnen werden die gesellschaftlichen Normen vorgehalten, wie sie sich zu benehmen haben in der Schule oder im Kindergarten oder in der Familie, am Essenstisch oder auch im religiösen Kontext. Ja, und manchmal ist dieser religiöse Kontext für Kinder ein Wahnsinn, weil sie da oft zerbrochen werden, ihr Wille gebrochen wird und dann gibt es keine Individuen mehr, sondern kaputte und zerstörte Persönlichkeiten. Und oft müssen die Menschen, und ich schließe mich da auch nicht aus, ja, auch ich habe an meiner Erziehung oder an meiner Persönlichkeit Schaden getragen von der Erziehung, die ich genossen habe in Russland. Ich habe jetzt zwei Kinder, zum Glück zwei Kinder, dann kann ich jetzt besser von diesem Thema sprechen, weil Sophia und Arman sind im Grunde absolut unterschiedlich. Ja, das kann man nicht glauben. Sophia ist sehr extrovertiert, zumindest zu Hause, in der Familie, und Arman ist ganz ruhig. Und ich kann jetzt einige Beispiele nennen, wo die Vielfalt einfach in ihrer Fülle vorhanden ist. Ja? Zum Beispiel, wenn Sophia schlafen geht, ist ein extrovertierter Mensch und ist ganz wichtig, wenn sie etwas sagt, darfst nicht unterbrechen. Ja, du musst sie bis Ende zuhören. Ja? Wenn sie schlafen geht und wenn sie im Schlafen oder beim Einschlafen einen Gedanken hat, dann kann sie mit diesem Gedanken nicht einschlafen. Sie ruft Papa oder Mama, dann müssen wir die Treppen hochgehen und hören, was sie jetzt zu sagen hat. Dann hat sie vielleicht eine Idee für morgen, was sie machen will oder sonst noch was. Und so bis Sophia einschläft, müssen wir manchmal 7-mal nach oben rennen. Ja? Es ist manchmal sehr ermüdend. Manchmal möchte sie trinken und so. Aber das sind ihre Bedürfnisse. Arman ist da ganz gechillt, ganz ruhig. Wenn Sophia am Essenstisch sitzt, sie ist in den letzten 2 Tagen 2-mal vom Stuhl runtergefallen. Ja, einmal sich schmerzhaft verletzt, also was heißt verletzt, sie hat geweint auch, weil sie nicht ruhig sitzen kann. Ja, sie ist immer in Bewegung, sie steht mehrere Mal auf, während sie isst, und auf Toilette zu gehen während des Essens ist bei ihr einfach das Standard, ja, das kann nicht anders. Der Arman kann 1 Stunde lang an seinem Stühlchen sitzen, ohne sich zu bewegen oder irgendwie aus dem Stuhl aussteigen zu wollen. Ja, ganz unterschiedlich. Und wenn ich jetzt versuche, in dieser Vielfalt, in ihrer Einzigartigkeit, meine Regeln beim Tisch, was ich auch versucht habe am Anfang zu machen, wenn wir essen, bleiben alle sitzen, bis es gegessen wurde. Ja? Und wenn wir schlafen gehen, dann wird es nicht mehr gesprochen. Solche Familien habe ich erlebt, noch als ich noch keine Kinder hatte, dachte ich, wow, klasse, alle Kinder, 3 Kinder war ich in einer Familie, die sind still und ruhig. Und wenn einer ein Muckschen macht, sagt Vater, Ruhe, jetzt wird geschlafen und dann ist Ruhe. Ja? Und ich dachte, wow, schön, die Eltern können dann entspannen, ja, so eine Einheit, eine Gleichheit kann man entspannen und genießen. Aber Gott sagt, das ist nicht gut. Jedes Kind ist ein Individuum, jeder Mensch ist ein Individuum, und wenn Sophia das braucht, wenn sie mir ihre Gedanken mitteilen möchte, auch wenn ich müde bin und schlafen möchte, dann soll ich das, darf ich das, muss ich das zulassen, sonst mache ich ihr Individuum kaputt. Die Familie ist für uns ein Bild, ein Abbild der Dreieinigkeit, das im Himmel ist. Und deswegen, und ich möchte jetzt ein bisschen ausweiten auf die geistliche Familie, auf die christliche Familie, auf die Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn wir zusammenkommen, versuchen wir durch Biegen und Brechen die Gleichheit zu erreichen, so mit dem Sinne eine Wahrheit, ein Ziel, und versuchen wir vielleicht auch damit die Vielfalt, die wir haben, zu brechen, kaputt zu machen und damit auch die Persönlichkeit und das Bild Gottes in uns Menschen zu zerstören. Oder lassen wir die Vielfalt zu und versuchen in dieser Vielfalt im Geist eine Einheit an den Tag zu legen. Und jetzt möchte ich was Wichtiges sagen, damit ihr mich nicht missversteht. In dem hohen priesterlichen Gebet von Jesus, Johannes Kapitel 17, sagt Jesus ganz klar, Vater, ich möchte, dass meine Nachfolger so eins sind wie du und ich. Und er sagt auch in diesem Kapitel, dass die Wahrheit auch eine wichtige und entscheidende Rolle spielt, bei der Suche nach Einheit in der Vielfalt. In dem 4. Kapitel Johannesevangelium, wo Jesus mit der Samariterin spricht am Jakobsbrunnen, sagte ihr, dass der Vater solche Anbeter sucht, die in dem Geist und in der Wahrheit anbeten. Also Wahrheit ist ganz, ganz wichtiges Richtlinie für uns Gläubigen, ja, die uns einen Rahmen gibt, in der wir diese Einheit in der Vielfalt suchen. Doch muss ich aufpassen, dass ich Wahrheit nicht auf jeden Geschmack oder kulturelle Abschattierung oder meine Erziehungsprägung übertrage. Ich kann sagen, das ist jetzt ein Beispiel, ja, ein Beispiel, Sabbat, das ist eine Wahrheit. Ja. Ich habe die Lehre vom Sabbat als den Ruhetag, als den heiligen und besonderen Tag in der Bibel erkannt. Wenn ich jetzt versuche, was ich in Russland erlebt habe, wenn ich jetzt versuche, so viele Regeln aufzustellen, was ich am Sabbat machen darf und nicht machen darf, ja, ich habe es kennengelernt in Russland, dass manche Geschwister am Sabbat kein Brot geschnitten haben. Sie sagten, das darf man nicht machen. Ich sage, okay, wenn du es so für dich erkannt hast, das ist völlig in Ordnung. Ich will das überhaupt nicht angreifen, aber lass mich mal mein Brot schneiden. Ja? Und wenn ich dann sage, du hast die Wahrheit nicht erkannt oder das ist nicht Wahrheit, dass du am Sabbat Brot schneidest, dann beschneide ich diese Vielfalt, dann versuche ich die Einheit zu schaffen. Und das ist gegen das Gebot Gottes und gegen die Idee der Dreifaltigkeit. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden, was ist der Rahmen, was ist die Wahrheit und was versuche ich, die Wahrheit manipulativ zu nennen, um das Verhalten des anderen zu prägen, wie es mir passt. Das ist eine große Herausforderung und ich denke, als Christen, als Familien und als geistliche Familien können wir niemals auf dieser Erde so vollkommen sein, wie Gott oder wie die Dreifaltigkeit ihre Liebe in der Gottheit ausleben. Wir können es nicht, aber es ist wichtig zu verstehen, dass dort der Ursprung dieser Einheit in der Vielfalt ist. Und wenn ich versuche, mich zu vertiefen, wie Gott miteinander, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist miteinander umgehen, dann hilft es mir, den anderen zu tolerieren, zu lieben, anzunehmen. Interessant ist auch der Vergleich zum Beispiel mit dem Islam. Wenn ein Moslem sagt, dass mein Gott Liebe ist, woher kann er das wissen? Wenn sein Gott von der Ewigkeit her keinen anderen hat als nur die Geschöpfe, die er geliebt hat, woher kann er Liebe sein? Ja, er hat seine Liebe nicht praktiziert. In der Dreifaltigkeit, in der Dreieinigkeit praktiziert Gott Liebe und Kommunikation und Gemeinschaft seit Ewigkeit. Deswegen kann Gott sagen, ich bin Liebe und ich weiß, was Liebe ist. Und er versucht uns, den schwachen Menschen, Menschen, die fehlerhaft sind, bildhaft zu machen, dass wir in der Familie anfangen, Liebe zu leben, dass wir anfangen auch in der Gemeinde Liebe zu leben, nicht die Gleichheit zu fördern, sondern Liebe zu leben, die Vielfalt zuzulassen und doch in dieser Vielfalt die Einheit zu suchen. Die Dreieinigkeit ist biblisch begründet, sie ist logisch und sie hat große Bedeutung für meinen Glauben innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb einer Gemeinschaft. Denn die Einheit in der Vielfalt befasst sich mit den Anforderungen des Lebens, des Miteinanders, egal ob das in der Familie ist oder in der Gemeinde, aber es ist wichtig zu verstehen, zu verinnerlichen. Und ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr in diesem Lehrpunkt oder in diese Idee, in diese Dreieinigkeit euch vertieft, dass ihr mehr und mehr versteht, was das ist, Einheit in der Vielfalt, und dass ihr auch Mut habt, das in der Gemeinde zuzulassen, auszuprobieren und den Segen der Einheit in der Vielfalt zu erleben. Ich wünsche euch dabei Gottes reiche Segen. Amen.